Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ja, hello aus Frankfurt an diesem Rosenmontag für alle, die heute nicht bei den diversen Umzügen dabei sind oder diese im Fernsehen anschauen. Herzlich willkommen hier bei Börse at Home. Schön, dass Sie an diesem Montag dabei sind. Ja, heute haben wir keinen geringeren zu Gast als Clemens Schönmann-Fink, bekannt von Focus Online und Focus Money als René Will Rendite.
Genau, hallo, Fabienne.
Super, dass du heute hier bist. Wir haben uns auf dem Börsentag in Hamburg das erste Mal kennengelernt. Und ja, toll, dass es jetzt geklappt hat, dass du hier bei Börse at Home bei uns dabei bist. Genau, ganz kurzer Hinweis, bevor wir noch starten. Das Webinar ist wie immer keine Anlageberatung. Die im Webinar besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Und ich als Moderatorin und die Deutsche Börse haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. So viel des Vorworts. Wie immer wird die Session natürlich aufgezeichnet. Wenn Sie bei YouTube dabei sind, gerne einen Daumen hoch, unseren Kanal abonnieren, dann verpassen Sie keine Veranstaltung mehr. Und genau, wie immer können Sie, wenn Sie live dabei sind, Fragen stellen oder gerne auch im YouTube-Chat. So, Clemens, klasse. Du als Börsenexperte hier bei Börse at Home. Die Frage ganz klar für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen und auch, wie du an die Börse gekommen bist, beziehungsweise wieso du dich mit dem Thema Börse beschäftigst.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Fabienne, und natürlich auch ein herzliches Willkommen von mir an alle, die dabei sind. Schön, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch nehmt. Ja, du hast ja schon so ein paar Stichpunkte zu mir gesagt. Ich baue das vielleicht nochmal so ein bisschen aus. Also ich stehe hinter dem YouTube-Kanal René Will Rendite, wo Finanzexperten ihr Wissen weitergeben. Also das Ziel ist, dass ich halt dort die Experten interviewe, jetzt keine Anlageberatung gebe in dem Sinne, sondern eher mein Wunsch ist, dass jeder halt möglichst viel erfährt und weiß und dann auf Basis dieser Informationen dann auch für sich die beste Anlageentscheidung zu treffen. Das ist das, was ich im Moment eigentlich mache. Davor war ich auch, also eigentlich beschäftige ich mich jetzt schon seit 10, 15 Jahren mit dem Thema Börse und Wirtschaft. Ich war bei Focus Money, war da Finanzredakteur, bin dann zu Focus Online gewechselt, habe dann auch viel über Wirtschaft und Börse und Geldanlage geschrieben. Und wie ich an die Börse gekommen bin, ja, das war eigentlich durch meinen Beruf. Wo ich aber halt eher, was bei mir so vielleicht wissen, die interessantere Geschichte ist nicht so sehr, wie ich zur Börse gekommen bin. Wie gesagt, das erklärt sich durch meinen Beruf, sondern dass es bei mir ehrlicherweise so ein bisschen gedauert hat, bis ich selber so einen persönlichen Zugang zur Börse gefunden habe. Weil auch wenn ich halt viel über Aktien und so weiter geschrieben habe, hat es auch relativ lange gedauert, bis ich halt dann mal selber so einen Weg für mich gefunden hat, wie ich mein Geld dann an der Börse anlege. Und weil ehrlicherweise für mich waren Aktien irgendwie immer so ein bisschen riskant. Ich hatte da irgendwie kein richtiges Verhältnis zu, wusste nicht so genau, wie ich mit den Verlusten umgehe und war auch dann halt sehr zurückhaltend, dann wirklich halt auch mal regelmäßig dort zu investieren. Und das kam bei mir eigentlich erst durch halt Gespräche mit Leuten wie Andreas Beck oder auch mit Gerd Kommer, wo ich dann halt dieses Konzept der Welt AG verstanden habe. Dass also wenn man halt oder auch mit Manfred Weber von der Uni Mannheim, wo er auch nochmal erklärt hat, die Unterschiede zwischen Einzeltitelrisiko und Marktrisiko und wie man durch Diversifikation damit umgehen kann. Und erst als ich dann halt diesen Weg für mich gefunden habe, halt eben nicht über Einzeltitel, sondern halt eher so breit gestreut über ETFs, dann hatte ich auch irgendwie endlich mal ein gutes Gefühl und halt einen Zugang zum Thema Börse und wusste auch dann, wie ich meinen Weg dort gehen muss und wie ich dann auch dort mein Geld anlegen kann.
Ja, das ist total spannend, so diese Perspektive, dass man sich tagtäglich mit dem Thema Börse beschäftigt, aber trotzdem totalen Respekt davor hat, beziehungsweise auch der Schritt dann selbst aktiv zu werden, halt doch nochmal selbst für, ich sage jetzt mal, den Experten eine große Hürde ist. Ja,
genau, also es ging halt immer, vielleicht lag es auch daran, dass ich halt sehr viel über Einzeltitel geschrieben habe, als ich bei Focus Money war. Und wie gesagt, das konnte halt gut gehen, das konnte schlecht gehen. Ich habe ja die Kurse täglich verfolgt und war Bei manchen Aktien habe ich mich geärgert, dass ich nicht dabei war. Bei anderen war ich froh, dass das dann, dass ich die nicht, dass ich die nicht gekauft habe. Aber mir fehlt halt so mein Weg. Wie gehst du damit um und wie fühlst du dich wohl damit? Und ich habe halt gemerkt, wenn ich da mal irgendwie eine einzelne Aktie hatte, war ich immer nervös und habe dann geguckt, geht's auf, geht's ab und was mache ich da? Und das war für mich wirklich irgendwie nicht greifbar. Und erst als ich den Weg gefunden habe, halt durch dieses Konzept der Welt-AG, wenn ich halt weltweit investiere und einen langen Anlagehorizont habe und breit gestreut bin, dann ist halt das Schicksal des Einzelunternehmens kann mir eigentlich egal sein, weil ich einfach mein Geld auf so viele Unternehmen verteilt habe, dass das Schicksal des einzelnen Unternehmens ja nicht mehr so wirklich ins Gewicht fällt. Und da ich dann einfach nur warten brauche, bis halt dann eben die Weltwirtschaft sich angepasst hat, sich neu strukturiert hat, die Krise überwunden hat und es dann wieder aufwärts geht. Als ich das dann verinnerlicht habe und verstanden habe, dann hatte ich auch keine Angst mehr vor irgendwelchen Verlusten, weil ich wusste, die sind nur temporär. Und es dauert nur ein paar Tage oder ein paar Jahre vielleicht und dann geht es wieder aufwärts. Aber ich bleibe immer im Spiel. Weil halt die Weltwirtschaft, die kann nicht pleite gehen. Und ein einzelnes Unternehmen kann das, eine ganze Branche kann verschwinden. Aber eben nicht die Weltwirtschaft als solches. Und das war dann eben mein Weg, mein Zugang zur Börse. Und seitdem verfolge ich den auch. Jetzt nicht in Reinkultur, weil ich natürlich auch mehr Wissen gewonnen habe inzwischen nochmal. Aber halt, das ist mein Basisinvestment eigentlich.
Ja, das finde ich total spannend und ich glaube, das nimmt auch vielen, die zuschauen, die Angst. Ja, wenn man auch weiß, hey, selbst Experten haben da ein gewisses Risiko oder nicht Risiko, sondern gewisse Respekt davor zu
Ja.
beginnen. Das ist ja wirklich der erste Schritt, ist ja meistens der schwerste Schritt. Und dann die Frage an dich. Jetzt, wo du sozusagen selbst investiert bist und dein Wissen anwendest, was hat sich in deiner täglichen Arbeit dadurch verändert?
Meiner täglichen Arbeit, oh, also ich werde jetzt halt mehr gefragt, dadurch, dass halt meine Kollegen wissen, meine Freunde wissen, manche Leute auf der Straße wissen, was ich mache. Und dann kommt natürlich immer halt die Frage, ja, hast du mal einen Tipp für mich, was soll ich jetzt am besten machen? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu kaufen oder nicht? Und dann kann ich halt immer sagen, Einzelaktien, ja, es kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Und mach es lieber breit gestreut, mach es vernünftig, setz halt nicht irgendwie auf den schnellen Erfolg, den du natürlich hast, wenn du bei Einzelaktien gehst. Da kann sich natürlich das innerhalb von einem Jahr verdoppeln oder noch mehr, je nachdem, was du hast. Aber es kann eben auch in die eine andere Richtung gehen. Und mach's halt eher langfristig und vernünftig und versuch nicht den Markt zu timen, weil niemand weiß wirklich, was morgen passiert. Und du willst ja nicht wissen, wo die Kurse in einem Jahr stehen, sondern da, wo sie in 10 Jahren stehen. Das ist ja meistens wichtig. Und da kann ich sagen, in 10 Jahren werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit höher stehen als jetzt. Und das versuche ich zu vermitteln, dass man eben halt sich nicht von dem ganzen Rauschen, diesem ganzen Neues, der da draußen ist, mit das sind die 10 besten Aktien und darum droht jetzt gleich der große Absturz, dass man sich da nicht verrückt machen soll, sondern eben halt konsequent seinen Weg geht und eben halt auf das Big Picture schaut, nicht irgendwie auf den schnellen Erfolg. Kann man machen mit so einem kleinen Teil seines Geldes natürlich. Das ist ja auch irgendwie immer spannend und aufregend, aber natürlich der Großteil sollte eher halt in dieses Langfristige fließen.
Ja, definitiv. Denn als René will Rendite hier fragt ein Teilnehmer, Zuschauer, wie es denn zu dem Namen überhaupt kam. Denn da schreibst du ja auch regelmäßig über ja, den Weltindex. Da kommen wir auch gleich zu. Ist ja auch Titel sozusagen unseres heutigen Webinars. Aber vielleicht erst noch mal kurz vorab. Wie kamst du zu dem Titel? Tatsächlich wirst du wahrscheinlich auch super viel als René angesprochen.
Ja, teilweise genau. Also manche sagen, sind ja ganz verwundert, wenn die erfahren, dass ich Clemens eigentlich heiße mit Vornamen und nicht René. Und ja, es ist auch ehrlicherweise ein bisschen schwierig zu verstehen, wie das jetzt kam. Und ich wollte halt durch den Namen des Kanals, sollte halt deutlich machen, worum geht's. Und da habe ich halt viel überlegt, es geht halt nicht um Cash. Also ich höre immer so die Alternative, warum hast du den Kanal nicht Clemens will Cash genannt? Sag, nee, es geht nicht um Cash. Da kann ich halt irgendwelche Tipps bei eBay geben, wie man am besten seine Stäbchen dort einstellt oder sowas. Oder irgendwelche Lotto-Tipps oder was. Ja, geil. Nein, es soll darum gehen, wie man halt mehr aus seinem Geld macht, wie man Rendite erzielt. Und als ich dann einmal die Idee hatte mit Rendite. Dann war halt ehrlicherweise der Weg zu René will Rendite, so als griffiger Name, nicht mehr so weit. Und ich dachte am Anfang, vielleicht schaffst du dir so eine zweite Persönlichkeit, dass du eben als René auftrittst und der irgendwie total anders ist und irgendwie total flippig ist und dann irgendwie die Sachen erklärt. Und dachte auch noch, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil wenn dann irgendwie du kritisiert wirst, dann wirst du nicht als Clemens kritisiert, sondern eben als René. Mhm. Und dass ich da so ein bisschen Abstand zu habe, hat sich natürlich relativ weit rausgestellt, dass das nicht so wirklich gangbar war und nicht so wirklich praktikabel war. Weil dann waren dann irgendwie so die Experten, hallo Clemens, René meine ich, was denn jetzt und so. Und dann habe ich gesagt, komm, lass da ein, der Name des Kanals ist halt irgendwie ein bisschen Programm, es soll um Rendite gehen, aber ich versuche jetzt nicht mehr irgendwie als René dort aufzutreten. Und es gibt ja mittlerweile noch den Markus, der auch eben mit mir den Kanal macht, wir sind also zu zweit. Und von daher gibt es einmal halt Clemens von René will Rendite und Markus von René will Rendite. Und das ist ein bisschen verwirrend, aber es war vielleicht noch ein etwas verkopfter Angang damals, als ich das gestartet habe. Aber ich wusste ja auch nicht, dass es mal so groß werden würde. Und deswegen habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viele Gedanken gemacht.
Apropos verkopfter Angang, wie wichtig ist denn für dich das Money Mindset?
Ja, das ist eigentlich elementar. Also ich meine, eins meiner Mottos ist, niemand ist zu arm, um reich zu werden. Denkt ja immer, man braucht irgendwie viel Geld, um an der Börse zu starten und so weiter. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und gerade wenn man halt über einen Sparplan reingeht, kann man das ja auch schon mit wenig Geld machen. Aber es gehört dazu, halt eben den Schritt zu machen und halt eben diese bewusste Entscheidung zu treffen. Ich will Vermögen aufbauen. Ich will Unabhängigkeit gewinnen. Ich will Selbstbestimmtheit gewinnen. Und darum geht es ja eigentlich beim Vermögensaufbau. Es geht ja nicht unbedingt darum, schnell reich zu werden, sondern einfach halt mehr Sicherheit zu gewinnen, vielleicht auch mehr Freiheit langfristig zu gewinnen. Und das ist halt eben eine bewusste Entscheidung, die man aus meiner Sicht treffen sollte. Dass man halt eben sagt, ich priorisiere meine Ausgaben. Ich streiche das weg, was mir halt nichts bringt, wo ich halt irgendwie nicht so wirklich dann Freude habe und konzentriere mich auf die Sachen, die mir wirklich halt etwas bedeuten. Und dann hat man auch dann irgendwie, wenn man es konsequent macht, dann sieht man auch, wo man halt Einsparpotenzial hat. Und das Geld kann man dann wiederum investieren, um halt dann sich dann eines Tages halt Dinge zu erfüllen, Träume zu erfüllen, vielleicht früher in Rente zu gehen, vielleicht weniger zu arbeiten, vielleicht irgendwie eines Tages eine große Reise zu machen. Und das ist eben, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung, dass man halt jeden Tag oder jeden Monat ein bisschen Geld zurücklegt und guckt, wie kann ich das auch steigern. Ich verzichte jetzt auf Dinge, die mir nicht so wichtig sind, um dann eines Tages halt etwas zu machen, was mir wirklich wichtig ist. Und das ist ein Prozess und das ist eine Kopfsache. Man muss halt den Schalter auch umlegen. Und da ist das Mindset echt extrem wichtig, dran zu bleiben. Ich meine, das ist halt irgendwie, wenn man mal überlegt, ein ganz schöner Vergleich so mit Geld und Essen. Irgendwie ähnelt sich das irgendwie, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwie bei Lebensmitteln. Da behalten wir auch nicht so die Kalorien im Auge, essen oft mehr, als wir eigentlich müssten. Genauso wie man halt bei Geld nicht sich irgendwie vergegenwärtigt, für was man eigentlich alles Geld ausgibt. Wir essen oft mehr, als wir wissen. Genauso geben wir oft mehr Geld aus, als wir wissen. Und so kann man halt so ein bisschen die Parallelen ziehen. Und genauso, wenn man halt sagt, hier, ich möchte jetzt gesund leben, muss ich also ein bisschen auf meine Ernährung achten, halt das mal, dieses Unbewusste mir mal bewusst machen, wofür ich alles Geld ausgebe, beziehungsweise was ich alles esse überhaupt. Und genauso, wenn man sich bewusst macht, für was ich alles Geld ausgebe und mich frage, macht mich das wirklich glücklich? Liebe ich es? Brauche ich es oder liebe ich es? Und in vielen Fällen sagt man nur, naja, ich mag es vielleicht oder es ist nice to have. Und dann ist halt eben diese Mindset-Frage, okay, dann priorisiere ich mich, ich kürze da radikal, ich halte da die Ausgaben radikal niedrig für Sachen, die mir keine Freude bereiten, um dann Geld zu haben für die Dinge, die mir wirklich Freude bereiten. Und was ich halt auch sage, das hat auch zum Thema Mindset für mich gehört, ist halt dieses Rauschen ausblenden, dieses Noise. Überall Bücher hier vorgetragen, hier, so bist du reich, das sind die 10 besten Aktien und da steht der große Crash bevor und was weiß ich. Auch da muss man halt Sachen Mindset ausblenden und sich halt auch nicht in Versuchen führen lassen, dass man jetzt sagt, hier, ich will jetzt hier irgendwie die nächsten 10-Bagger-Aktien finden oder ich will den Markt outperformen. Brauche ich das denn überhaupt? Man sollte eher überlegen, wenn ich, was sind meine Ziele und wenn ich halt meine finanziellen Ziele mit der Marktrendite erreiche. Man muss halt mal überlegen, bei 7% Rendite, was ja so der Markt abwirft im Schnitt, manchmal sind es auch eher so 8% über die Jahre, das reicht, damit sich mein Geld alle 10 Jahre verdoppelt ungefähr. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Und wenn das reicht, damit ich halt für das Alter Vermögen aufbaue, damit ich meine finanziellen Ziele erreiche, warum soll ich mich dann an diesem Irrsinn beteiligen, den Markt schlagen zu wollen oder halt die nächste Superaktie zu finden? Mein Ziel ist es, nicht reich zu werden, sondern mein Ziel ist, im Alter nicht arm zu sein. Und wenn ich das Ziel erreiche mit der Marktrendite, ja, warum halt mich nicht an diesem Spiel beteiligen und irgendwie den Markt outperformen wollen?
Ja, und mit Markt, um ein bisschen mehr auf unser Thema zu kommen, meinst du ja unter anderem sicherlich auch den Weltindex, ja. Wobei, wenn wir uns die aktuelle Situation ankommen, da so die Kritik größer wird. Neulich hattet ihr einen Artikel geschrieben, ist den Rekordbörsen denn noch zu trauen? Ja, die Befürchtung ist ja jetzt, dass die Anleger, die jetzt sozusagen an ihrem Money-Mindset gearbeitet haben, sich überwunden haben, investiert sind, in einen Welt-ETF investiert sind oder haben und dies brav und kontinuierlich tun, dass sie sich so ein bisschen verunsichert fühlen. Also wir kriegen auch einige Anfragen, ist das denn jetzt noch der richtige Weg? Ist natürlich immer schwierig, da nicht in die Richtung Anlageberatung zu rutschen, aber nichtsdestotrotz, ihr habt das ja auch super ausführlich beschrieben, vielleicht ist den Rekordbörsen zu trauen, ist dem Weltindex noch zu trauen, worauf sollte ich achten?
Das sind jetzt viele Fragen in einem. Ich fange gleich mit der aktuellen Lage an. Du hast es angesprochen. Ich habe einen Newsletter, den ich einmal die Woche verschicke, wo ich halt mir Gedanken über die Lage an den Märkten mache. Und unter anderem war jetzt auch ein Artikel oder ein Newsletter hatte das Thema, ist in Rekordbörsen zu trauen. Dann hatte ich auch nochmal einen Artikel geschrieben, dass gerade aus meiner Sicht so unschöne Erinnerungen wach werden. Wir haben schon wieder so ein bisschen Hauch von Finanzkrise. Wenn man sich die Immobilienmärkte in den USA anguckt, schon wieder stellen Banken weltweit Geld zurück oder machen Verluste wegen ihrem Engagement auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt. Vor allem die Büroimmobilien sind ja da gerade betroffen. Dann haben wir wieder so ein Hauch von Dotcom-Blase vielleicht, ein Hauch von dieser AI-Euphorie, kann man vielleicht schon so ein bisschen vergleichen mit dieser Internet-Euphorie, die es halt um die Jahrtausendwende gab. Schon wieder steigen die Tech-Aktien und so weiter und alles geht nach oben. Und da habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ja, was ist da eigentlich los? Und das ist aber halt auch, schreibt das ehrlicherweise jetzt nicht, um den Leuten zu sagen, investiert nicht und zieht euer Geld ab oder sowas. Und es ist halt eher so ein bisschen so mein Warnschild, Achtung, jetzt nicht euphorisch werden, jetzt nicht irgendwie alles reingeben oder halt so ein bisschen auch mal abwarten und eher bleib bei deinem Plan, den du hast, nämlich am besten investier regelmäßig, denn zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass niemand weiß, wie es weitergeht. Die Kurse können weiter steigen, es kann weiter nach unten gehen und es nützt jetzt auch nicht ängstlich zu sein, immer auf diesen großen Absturz zu warten, sondern halt eher dieses kontinuierliche Machen, dieses kontinuierliche Investieren, um halt eben sich auch von diesem Noise da nicht irgendwie verunsichern zu lassen. Deswegen mache ich auch ganz klassisch halt, ich investiere über einen Sparplan, weil natürlich ich immer so ein bisschen Angst habe. Für mich ist immer so grundsätzlich das Glas halb leer irgendwie, weil ich immer die ganzen Risiken sehe, die da sind. Und damit es mich das irgendwie nicht lähmt, und damit ich ja halt noch weiter investiere und Vermögen aufbaue, bin ich halt froh, diesen Sparplan zu haben. Denn so kann ich halt kontinuierlich mein Geld anlegen, ohne jetzt mich völlig wahnsinnig zu machen, weil es gibt immer einen Grund, nicht zu kaufen. Es gibt immer irgendwie ein Risiko, was da gerade ist. Also gibt es halt immer wieder Chancen. Und wenn ich halt über einen Sparplan reingehe, dann kann ich das alles ausblenden, hab's auf dem Schirm, werde vielleicht demütig oder sage halt auch, okay, ich werde jetzt nicht euphorisch, ich mache jetzt nicht, ich lasse mich nicht anstecken von dem Hype um KI-Aktien oder was auch immer, sondern ich bleibe einfach kontinuierlich dabei. Und so kann ich halt eben das Risiko senken, dass ich irgendwie zum falschen Zeitpunkt kaufe. Und So viel das eine. Also wie gesagt, ich schreibe das, damit halt niemand euphorisch oder gierig wird, sondern man weiß, okay, es gibt Gefahren, es ist keine Einbahnstraße, es kann nach unten gehen. Aber halt, wie gesagt, mit dem Grundgedanken auch, aber hab trotzdem keine Angst, sondern halt dich an deinen Plan, stick to your plan. Das ist eigentlich so ein bisschen, ich will ja gerne immer erklären, was da gerade an den Märkten passiert und was da diskutiert wird, ohne jetzt zu erwarten, dass die Leute direkt alles verkaufen oder alles investieren, sondern einfach so ein bisschen verstehen, was passiert in der Welt, was passiert an der Börse. Dann, ja, MSCI World. Soll ich jetzt dazu übergehen oder?
Ganz klar, vielleicht sagen. Ganz kurz, weil wir bekommen auch die regelmäßig bei unseren Veranstaltungen, Webinaren, Seminaren, wird regelmäßig gesagt, oh, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, eigentlich ist der richtige Zeitpunkt gestern, ja. Man weiß es nie und am Ende, wenn man weiß, man muss und möchte investieren, dann entsprechend bedacht und ja. Also wir verlinken deinen Artikel auch noch mal gerne. Da kam eine Nachfrage. Genau, ja, richtig. Und so, genau, kommen wir zum MSCI World vielleicht noch mal separiert. Das ist ja wirklich so, das war lange, lange, lange das Nonplusultra und alle sagten, boah, das ist ja, oder nicht MSCI, ein Weltindex, Entschuldigung, da muss ich mich korrigieren, es gibt ja unterschiedliche Anbieter. Das, wie du es ja auch sagtest, das war für dich der Moment, an dem du gesagt hast, boah, ja, okay, es ist ja doch breiter gestreut, super schwierig, relativ günstig anzulegen und es hat dir so ein bisschen, ja, die Angst genommen, ja, und jetzt kursieren aber hier und da doch laute Kritiken und es wird gewarnt, das Schwergewicht USA ist zu immens. Wie siehst du das?
Ja, also wenn man, ich glaube, die Kritik an dem MSCI World ist nicht ganz neu, also Andreas Beck hatte das auch mal schon bei mir im Interview gesagt, mit voller Wucht in jede Blase, weil der einfach so konzipiert ist, dass die großen Aktien noch größer werden. Und natürlich gibt es ja die Gefahr, dass man halt dann dass er rückblickend ist. Also man investiert in Unternehmen, die schon groß sind und die dadurch noch größer werden. Und ein warnendes Beispiel ist ja auch, wann war das kurz vor dem Zusammenbruch des japanischen Aktienmarktes, da hatte Japan einen Anteil, glaube ich, von 40% im MSCI World. Also auch extrem groß und entsprechend hart hat es dann die Anleger auch getroffen, als dann halt eben die Immobilienblase in Japan platzte. Nichtsdestotrotz, all dieser Schwächen, das Konzept funktioniert ja irgendwie. Also es ist, deswegen bin ich da jetzt, habe ich da auch so ein bisschen Bauchschmerzen, aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, wenn man halt eben zurückblickt, bis die letzten 30 Jahre, es hat ja, jeder Rückschlag wurde wieder aufgeholt über kurz oder lang. Und deswegen, trotz dieser Schwächen, funktioniert es. Deswegen ist es, bin ich jetzt nicht, will ich den jetzt nicht verteufeln. Aber man sollte als Anleger halt schon so ein bisschen aufpassen, auf was man sich dort einlässt und halt eben im Hinterkopf haben, dass halt eben die Tech-Aktien da einen extrem großen Anteil haben. Irgendwie Apple 4%, Microsoft 4%, Nvidia sind 2%. Wenn man halt schon im MSCI World ist, dass man nicht noch unbedingt das Risiko weiter erhöht, den man jetzt den ergänzt um Einzelwerte oder jetzt noch um Nasdaq Investment, wo ja nochmal die gleichen Aktien drin sind, sondern einfach halt weiß, da gibt es schon ein hohes Gewicht und es macht, ist im Sinne von der Risikostreuung nicht gut, jetzt diese Gewichtung dieser großen Player, dieser Magnificent Seven, noch weiter zu erhöhen, indem ich jetzt noch irgendwelche anderen Aktien aus dem Bereich dazu kaufe oder noch in andere Indizes geht, wie halt Nasdaq oder S&P 500 oder mir irgendwelche KI-Themen, ETFs auch noch ins Depot lege, weil dann halt dieses Klumpenrisiko noch mal größer wird. Was zum USA-Anteil, 70% ist natürlich auch extrem viel. Deswegen will ich halt auch bin ich ehrlicherweise ein Fan mehr des MSCI All Country World Index, weil da halt eben die Schwellenländer dabei sind. Und da ist der US-Anteil etwas geringer, wobei auch da hatte ich die Tage mal reingeguckt, der ist auch extrem groß und China zum Beispiel taucht unter den Top-Ländern gar nicht auf. Also der Anteil von China ist kleiner als der von Frankreich oder Kanada, der irgendwo bei 2,8% liegt. Also China, Indien und die ganzen blühenden Schwellenländer, das sind alle im Restteil drin, der ungefähr 20% ausmacht. Und auch
Was ja auch
da wäre
eine
daher.
Aha-Strategie sein kann, ja, dass man sagt, man möchte China nicht so ein großes Gewicht in seiner Anlagestrategie einräumen, je nachdem.
Ja, aber im Sinne von dieses Weltkonzepts versuche ich halt, die ganze Welt zu kaufen. Und da gehört natürlich irgendwie Schwellenländer mit dabei. Und da gehört auch China und Indien und Brasilien und welche Länder auch immer mit dazu. Und da man da vielleicht halt eben überlegt, okay, wie kann ich da da die Verhältnisse der Weltwirtschaft etwas besser auch in meinem Aktieninvestment abbilden, indem ich natürlich noch zusätzlich ergänze um einen Schwellenländer-ETF oder einen Asia-ETF oder sowas, damit halt eben die Verhältnisse der Weltwirtschaft auch so ein bisschen mehr in meinem Depot wiedergespiegelt sind. Oder ich wähle halt eben diesen regionaleren Ansatz, dass ich halt eben MSCI North America habe, MSCI Europe, MSCI Asia, um mir so die Welt ins Depot zu holen, um eben diese Schwächen, die der MSCI World hat, halt auszugleichen. Und da habe ich halt eben diese Gewichtungsmöglichkeit ein bisschen mehr in der Hand. Aber wie gesagt, der MSCI World funktioniert. Er hat in der Vergangenheit funktioniert und wird auch wieder funktionieren. Deswegen will ich ihn nicht per se verteufeln. Aber man sollte sich halt eben bewusst sein, in was investiere ich schon über den MSCI World? Viel in Apple, viel in Microsoft und so weiter, viel in Tech und eben im Sinne von einer guten Struktur im Depot noch nicht diesen Bereich weiter ausbauen, unbedingt nehme ich halt noch einen, ich habe genannten Nasdaq-ETF oder was auch immer mit reinnehme und vielleicht halt eben auch die anderen Bereiche der Welt, die eben dort nicht richtig abgebildet sind, etwas stärker vielleicht akzentuiere durch noch regionale ETFs. Das mindert so ein bisschen diese Klumpenrisiken, die der ETF qua Konstrukt hat.
Das heißt, in der, ich sag mal, neueren Welt muss man sich etwas mehr Gedanken machen, vielleicht, wie man sein Portfolio aufbaut und gestaltet. Thema oder Stichwort Rebalancing. Wir hatten es neulich auch ausführlichst mit Christian B. Röhl bei Börse at Home diskutiert. Rebalance du? Wie oft rebalance du? Und wie stehst du generell dazu?
Ja, ich weiß natürlich, dass halt auf dem Papier Rebalancing wichtig ist, was die Risikostreuung angeht. Ich kenne das Konzept, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sage, ich mache das in Reinform. Also ich schaue mir natürlich die Gewichtung in meinem Depot an, aber mehr so auf Basis meines investierten Geldes. Das ist für mich so das Geld, wo ich halt das ich im Feuer habe. Und wie gesagt, ist jetzt nicht so das klassische Rebalancing-Konzept und da gucke ich halt eher, dass ich halt da halt versuche, gewisse Verhältnisse einzuhalten, dass ich halt nicht in eine Aktie, die jetzt wo schon viel investiert habe, dann noch mehr rein investiere, obwohl sie meinetwegen gut läuft, sondern eher halt gucke, dass da die Verhältnisse gewahrt sind. Aber ich mache es halt ehrlicherweise mehr auf Basis meines investierten Geldes und weniger auf Basis der Gewinne. Ist jetzt nicht, wie gesagt, das klassische Konzept, aber es funktioniert für mich. Und das ist ja ehrlicherweise auch immer wichtig, dass man den Weg wählt, mit dem man sich wohlfühlt und der für einen funktioniert.
Der ist eben richtig, womit man sich am wohlsten fühlt. Jetzt kommt hier eine Frage eines Teilnehmers. Statt ETF kann ich doch auch direkt Microsoft, Apple und so weiter kaufen.
Ja, wenn man auf Einzelaktien setzt, klar, kann man das machen. Mit allen Chancen und Risiken halt. Also ich hatte ja versucht, so ein bisschen zu erklären, wie ich so Einzelaktien sehe. Das kann natürlich gut gehen. Die Chancen sind größer bei Einzelaktien, aber natürlich auch die Risiken nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt eine Microsoft pleite geht oder so, aber per se hat man bei Einzeltiteln immer halt das Ausfallrisiko. Und wichtig ist, dass man im Spiel bleibt. Man also nicht dauerhaft Verluste hat und Geld verliert, weil dann ist irgendwann kein Geld mehr da in dem Sinne. Und wenn ich in weit streuende ETFs investiere, dann bleibe ich immer im Spiel. Ich habe natürlich nicht die gleichen Chancen, wie jetzt, wenn ich jetzt vor ein paar Jahren eine Tesla gekauft hätte, hätte ich natürlich eine deutlich bessere Rendite gehabt als jetzt auch bei meinem MSCI World Invest. Und das hat mal der Nikolaus Braun so schön gesagt, die Zumutung der Diversifikation, dass ich halt eben nicht den Jackpot knacken werde. Aber ich muss ihn
Rendite,
nicht
Risiko, ja.
knacken. Ja, Rendite und Risiko sind halt zwei Seiten. Und Das hat ja auch mal die Rendite ist das Schmerzensgeld für das Risiko, was ich eingehe. Und es gibt halt mal, und manchmal ist das Schmerzensgeld angemessen. Das ist halt eben bei den Welt-ETFs der Fall aus meiner Sicht. Manchmal ist halt eben, habe ich Risiko ohne ein entsprechendes Schmerzensgeld, wenn ich halt eben in Einzelaktien gehe. Aber klar, auf dem Papier ist natürlich gerade Microsoft, Apple und so weiter sind natürlich super. Aber sind sie es auch noch in 5 Jahren? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und deswegen bin ich halt froh, dass ich diese Entscheidung da nicht treffen muss, sondern ich bin halt in meinem ETF, der wird automatisch angepasst, ich glaube alle 6 Monate. Ich bin halt immer dann in den größten Aktien dabei, ohne mir jetzt großartig Gedanken zu machen müssen und immer die Sorge zu haben, ist jetzt der Absturz nah oder was passiert da? Sind die 2% Verlust der Anfang eines Abstiegs oder nur ein Zwischentief? Deswegen, das war für mich immer, war ich immer nervös, da habe ich immer konnte ich immer schlecht schlafen, wenn halt irgendwie ich da die Einzelaktien hatte und immer gucke, was machen die Kurse, steigt, geht es runter und so. Deswegen habe ich habe zwar Einzelaktien, aber ehrlicherweise nur mit einem relativ kleinen Teil meines Investors sind mehr so die, so ein bisschen so das Spielgeld-Depot, wenn man so will, was natürlich irgendwie aufregend ist, dabei zu sein und man sich freut, wenn da mal halt die Kurse hochgehen, aber ich würde da nicht den Schwerpunkt darauf setzen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war ein herrlicher Abschlusssatz auf jeden okay. Fall, Clemens. Hast du noch was, was du unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben möchtest, wie sie dranbleiben, wie sie motivierter bei der Geldanlage bleiben?
Oh, wie sagt man? Also dranbleiben ist natürlich wichtig. Ich würde halt, was ich halt am Anfang gesagt habe, was ist meine Geldvision, was will ich erreichen? Will ich, weil wenn man halt Vermögen aufbaut, heißt das halt Selbstbestimmtheit. Ich kann halt überlegen, wie lange arbeite ich? Muss ich wirklich bis 67 arbeiten oder kann ich früher in Rente gehen? Wie viele Stunden die Woche arbeite ich? Muss es Vollzeit sein, kann es Teilzeit sein? Das sind alles Sachen, die mir ermöglichen, wenn ich halt jetzt regelmäßig anfange zu sparen und Vermögen aufzubauen. Und ich würde meine Ausgaben priorisieren, um halt zu gucken, wirklich möglichst viel anzusparen, möglichst viel Vermögen aufzubauen, um halt immer mehr Freiheit zu gewinnen. Und viele Sachen sind ehrlicherweise nicht so wichtig, für die man sein Geld ausgibt. Einfach mal schauen, in was fließt das Geld rein und ist das wirklich wert? Liebe ich es? Brauche ich es? Das sind eigentlich die wichtigen Kategorien. Also man kann ja sagen, love, want, like, need. Und want und like, das schafft mir ehrlicherweise nur kurzfristig irgendwie Befriedigung für ein paar Wochen. Weil Dinge, die ich liebe und Dinge, die ich brauche, dafür gebe ich Geld aus. Und so priorisiere ich. Und dann ist auch immer genug Geld da, um Vermögen aufzubauen. Und dann natürlich immer sukzessive steigern. Denn natürlich, je mehr Geld man anlegt, desto mehr Geld vermehrt sich und desto eher erreicht man seine finanziellen Ziele.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Das heißt, Geldanlage beginnt schon viel, viel früher als bei der Produktauswahl selbst.
Nein, Geldanlage beginnt im Kopf.
Geldanlage beginnt im Kopf, das ist ein herrliches Schlusswort. Ganz, ganz lieben Dank, Clemens, für die tollen Insights heute. Vielen Dank fürs Mitmachen, für die Fragen. Teilweise sind die Fragen so, dass ich sage, das sind super weitere Webinar-Inspirationen. Danke dafür. Wir sehen uns nächsten Montag wieder hier bei Börse at Home. Bis dahin eine wunderbare, erfolgreiche Börsenwoche für Sie. Dankeschön.
Bis zusammen.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.